Nun zu unserem Text, 1. Johannes 2, Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Begierden. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist aus der Elberfelder Bibel. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Darüber möchte ich heute Abend etwas sagen. Über den Willen Gottes in unserem Leben. Wir sollen den Herrn Jesus anziehen. Und sein Kleid war, ich habe eine Speise, die ich esse, von der ihr nicht wisst. Sie meinten, wer hat ihm Brot gegeben, wer hat ihm Essen gegeben? Aber er sprach vom Willen Gottes. Das war seine Speise. Das war das, was ihm am Leben erhielt. Das war das, was ihn stärkte. Neue Kraft gab, den Willen des Vaters zu tun. War ganz klar in seinem Leben. Darin ist er uns ein gutes, fabelhaftes Vorbild. Im Garten Gethsemane, es war das Schwierigste, was er erleben konnte. Den Kelch zu trinken. Der schlimmste Kelch. Der verfluchteste Kelch. Der unreinste Kelch. Der schlimmste Kelch. Er sagt, Vater, ich kann nicht. Kann dies nicht bitte an mich vorübergehen? Ich kann nicht. Zu viel für mich. Aber dann fügte ich gleich hinzu. Nicht mein, dein Wille geschehe. Sofort. Und er hat uns auch gelehrt zu beten, dass Gottes Wille in unserem Leben geschehen soll und in deinem Leben so wie im Himmel. Im Himmel kann nichts anderes geschehen. Nur der Wille Gottes. Und so soll der Wille Gottes erfüllt werden und geschehen in deinem Leben. In deinem Leben. Nur der Wille Gottes. Und das tagtäglich. Er sagt, sag nicht, morgen tue ich das. Und übermorgen jenes, sage, so es des Herrn Wille ist. Also, tagtäglich Gottes Willen buchstäblich ausleben in unserem Leben, so wie im Himmel. Da lecken nicht die Flammen der Hölle dich, sondern die Himmelsluft umgibt dich und erfüllt dich. Und was ist dein Wille? Sein Wille ist unsere Heiligkeit. Das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung, das ist der Wille Gottes, dass wir heilig sind, so wie unser Vater, so wie Gott heilig ist. Ich habe vorhin gesagt, unsere Heiligkeit, unsere Heiligung, besser gesagt. Und Und die Heiligung ist, dass wir uns trennen von aller Welt, von allem Weltlichen. Welt, was ist Welt? Fleischeslust, Augenlust, hoffätiges Leben, dass wir damit nichts, gar nichts zu tun haben. Gar nichts. Vielleicht habe ich zu oberflächlich über die Werke des Fleisches geredet. Ich habe sie nochmal aufgeschrieben. Das heißt, offenbar sind die Werke des Fleisches, aber nicht alles, nur einiges. Weil der Apostel sagt, und dergleichen, also gibt es noch vieles andere. Erste ist Ehebruch, zweite Hurerei, drei Unreinigkeit, vier Unzucht, fünf Abgötterei, sechs Zauberei, sieben Feindschaft, acht Hader, neun Neid, zehn Zorn, 11 Zank, 12 Zwietracht, 13 Rotten, nicht Ratten, Rotten, 14 Hass, 15 Mord, 16 Saufen, 17 Fressen und dergleichen. Und dergleichen noch vieles. Er hat nicht mal aufgezählt, dass die Kinder ihre Eltern gehorchen sollen. Dass die Kinder Vater und Mutter ehren sollen. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Auf dass es ihnen wohl gehe und sie lange leben auf Erden. Das hängt auch davon ab, wie wir zu unserem Vater und wie wir zu unserer Mutter sind. Und dann fährt er fort und sagt, von welchen ich euch zuvor gesagt habe und jetzt wieder sage, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben können. Er nennt zuerst Ehebruch, dann kommt Hurerei, dann kommt Unzucht. Das sind ja die sogenannten Fleischessünden. Aber Zorn, Hass, Streit, Zank sind auch Fleischessünden. Aber er beginnt mit diesen Fleischessünden. Von welcher leide so viel in der Welt ist. Leide die Welt von voll ist. Ehebruch, lieben Freunde, ist eine abscheuliche Sünde. Wenn Eheleute, die miteinander in den Bund der Liebe, Treue, im Ehestand vor Gottes Altar mit einem Eide feierlich beschworen haben und von Gott selbst eingesegnet sind. Und diesen Eid der Liebe, Treue, den Gott gehört hat, auf teuflische Art und Weise brechen. Die Ehemänner mit anderen Frauen, die Frauen mit anderen Männern Hurerei treiben, diese Ehebrecher und Ehebrecherinnen sind die allerscheußlichsten, die es gibt in der Welt. Wie Luther sagt, hört zu, wenn hier einige Lutheraner sind, die sind die stinkendsten Leute, die es auf Erden geben kann. Dr. Martin Luther. Die untreu sind in der Ehe, sind die stinkendsten Menschen, die es geben kann. Sie sind schändliche, niederträchtige als die Mörder und Straßenräuber. Weil erstlich sind sie meineidige. Meineidige Bösewichte, die den vor Gott geschworenen Eid brechen. Soll ich das wiederholen? Dazu sind sie giftige Schlangen. Die heimlich ihr Eigen und ihres Nächsten Bett besudeln. Und die Kinder im Mutterleibe vergiften. Und so den Zorn von dem gerechten Gott über sich und die mit ihnen, die ihr gebrochen haben, bringen. Und zwar auf Kind und Kindeskind. Die müssen alle deinen Fluch tragen. Und wenn Gott sich nicht ihr erbarmt hat, wenn deine Enkel dich verfluchen in der Hölle, sagen, Opa, deinetwegen sind wir hier. Sollten wir nicht, Liebe, unser Auge ausreißen, als mit einem anderen Weibe oder die Frau unseres Nächsten zu schlafen. Sollten wir nicht lieber unseren Fuß abhauen, als den Weg des Ehebruchs gehen? Und wie oft geschieht es in der Welt und in den sogenannten christlichen Gemeinden. Manche wahre Knecht Gottes würde sagen, verdammt nochmal, Sollten wir nicht lieber mit Josef sprechen? Den jungen Burschen. Wie sollte ich solches Übel tun und gegen Gott sündigen? Er sagt nicht nur, wie soll ich solch Übel tun gegen meinen Chef, gegen meinen Boss, gegen meinen Arbeitgeber, mit seiner Frau zu sein. Er sagt, gegen Gott sündigen, du sündigst gegen Gott. Nicht nur gegen den Mann, jene Frau oder gegen die Witwe oder die Jungfrau, sondern gegen Gott. Gegen Gott. David, als er gesündigt hat, hatte ja gegen die Frau gesündigt, gegen den Mann, den er schließlich getötet hat. Aber als er ernstlich Buße tat, sagte Gott, ich habe nur gegen dich gesündigt. Gegen dich gesündigt. Wenn wir dahin kommen und erkennen, dass wir gegen Gott gesündigt hat, dann geht unsere Buße etwas tiefer als unsere Haut. Gegen Gott gesündigt. Aber es bedeutet nichts. Gebeutlich, wenn wir Menschen sagen, Gott sieht dich. Ach, was bedeutet das? Gott sieht dich. Hallo, Gott sieht dich. Ja, was bedeutet das? Wenn ich in der Badewanne bist oder unter der Dusche. Hallo, Gott sieht dich. Was bedeutet dem Hallo das? Gar nichts. Wenn er da in der Badewanne liegt, was bedeutet es? Aber wenn du ihm vielleicht sagst, Erlo, Kay sieht dich. Deine Frau vom Himmel, die sieht dich. Was? Meine Frau, die mich geirrt hat. Meine Frau, die gedacht hat, ich bin ein Gottesmann. Wie wird die im Himmel fühlen? Sie sagt, was ist denn los mit diesem Mann in der Welt? Das ist schockierend. Ist es nicht tragisch, dass Gott so nichtig in unseren Augen ist? Wenn wir uns sagen, die Wolke von Zeugen der himmlischen Heerscharen, die sehen mich, dann bin ich erschrocken. Da muss ich vorsichtig sein, was ich tue. Aber Gott sieht dich. Ach, das fließt herab wie Wasser von einer Gans. Da müssen wir auch Buße drüber tun. Dass Gott so nichtig in unseren Augen ist, so unwirt, dass wir nicht zögern oder zagen, sondern in der Gegenwart Gottes, in den Augen Gottes sündigen. Wenn da ein hoher Offizier wäre, ein Präsident im Raum, dann würde das Kind sich vornehmen, ich muss jetzt recht mich bewegen, das Rechte sagen. Aber wenn der da ist, wenn er nicht da ist, nichts. Aber wenn Gott gegenwärtig ist, nichts. Wenn ich dem Vater, Mutter einfach ungehorsam tue, was ich will, gehe durch mit dem, was ich will, seine böse Sache. Aber Josef sagte, wie sollte ich das tun, gegen Gott sündigen? Das hat ihn vor Sünde bewahrt. Seine Eltern waren weit weg. Er war in dem schlimmsten Ort der Welt, Ägypten, Land der Sünde. Aber er sagt, ich kann nicht gegen Gott sündigen. um das zu tun, ist ein Teufelswerk. Das kann ich nicht tun. Ja, die Fleischeslust, die Welt. Und dann die Jugendlichen mit ihren weltlichen Liedern, die von Huren und Gottesleugne Rebellen gegen das Geistliche gesungen werden. Die mit Worten und Werken das Böse treiben und die Welt fördern. Und die Lippen, deine Kinder, fließen vielleicht über mit diesen Liedern. Von schlechten Liedern. Von schmutzigen Liedern. Und einige, vielleicht Jugendliche und schon etwas Ältere, vielleicht auch schon Greise, die Lippen fließen über von ekelhaften Witzen. Witze, die ekelhaftig sind, zweideutig. In Afrika geschah es in einer Evangelisation, von der ich hörte, von einer anderen Kirchengesellschaft, dass als sie die Zeltevangelisation hatten, kamen junge Mädchen herein, schauten sie sich die jungen Leute an. Dann sagten die Mädchen, sagt das Mädchen, den Jungen will ich haben. Siehst du den? Den will ich für mich haben. Siehst du den Prediger? Mit dem will ich schlafen. Eine gottlose Brut. Vielleicht gibt es auch solche hier in Europa. Den liebe ich. In eine Zeltevangelisation. Sodom und Gomorra kann nicht schlechte sein. Sie sind Menschen mit geilen Herzen. Die Älteren wissen, was das bedeutet. Ein geiles Herz. Und die auf den Lande aufgewachsen sind und nicht in den Städten. Geil wie die wilden Hengste. Die wissen, was Hengste sind, die bauen. Aber ihr Städtekinder und Nachkommen, seid arm. Leider sind sogar unsere Jugendlichen, Teenagers, Jungs und Mädchen, so schamlos geworden. Und das Seltsame, die Eltern, die erlauben es. Die Eltern, die dulden es. Da herrscht nichts anderes als Fleischeslust, Augenlust und Hurenwerke. Nur die Welt. und das geht denn auch weiter, dass sie am eigenen Leibe mit ihren eigenen Händen sündigen. Dadurch können sie halb blödsinnig werden. Keine Zucht und Scham mehr kennen und zu den Drogen greifen, fressen, saufen und rauchen. Der 1. Thessalonicher Brief 4, Vers 3 sagt, das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und das ist der Wille Gottes für eure Kinder und Teenager. Die Heiligung, die mit diesem gottlosen Wesen und Leben nichts zu tun haben will. Ja, nun sind vielleicht einige unter uns. Die sagen, Erlo, wir hören, was du uns sagst. Wir verstehen es auch. Aber wir haben schon so oft versucht und es gelingt uns nicht. Wir haben schon so oft geschworen, wir tun es nicht mehr und wir tun es doch. Wie die Ehebrecher geschworen haben, wir werden uns treu sein in guten, in schweren, in schlechten Tagen bis in den Tod. Aber dann kommt eine Hure und dann ist es dahin. Sag nicht, oh Elo, du beleidigst die Person, das ist solch eine gute Person. Wenn sie gut wäre, würde sie nicht das Ehebett eines anderen besudeln und beschmutzen. Ich habe schon so oft, sagt der eine oder der andere, Gott gelobt. Aber dann tue ich es wieder. Einer sagte mir, ich habe schon so viele Zigaretten und Zigarettenschachteln in die Toilette geworfen, die nicht modern ist, nur ein Loch. Unten krümmelt und wimmelt es von Würmern. Gut, dass die da sind, um diesen Kot zu fressen. Sonst wird die Toilette über Nacht voll. Aber das nächste ist, geht er und kauft sich noch Zigaretten. Ich kann den Sieg nicht erlangen. Es gelingt mir nicht. In einer berühmten Kirche war eine wunderbare Orgel. Und der Organist, der spielte und übte darauf. Und eines Tages war es den Organisten zu viel. Er hatte ein Stück Musik von Mendelssohn, hieß der Felix. Felix Mendelssohn. Und er hat dabei geschwitzt und versucht, bis er einfach frustriert war. Was ist frustriert denn auf Deutsch? Kann man das sagen? Er war frustriert, er war am Ende. Frustriert hat er schließlich seine Notenbücher genommen, aufgestanden, um davon zu laufen Wein zu viel, es gelingt ihm nicht. Er hatte nicht bemerkt, die Orgel war vorne. Dass ganz hinten ein Stranger war. Ein Stranger? Stranger? Ein Fremde, den er nicht kannte. Hat nicht gesehen, dass er da hinten saß. Ganz in der hintersten Bank. Und als der Organist sich umdrehte, hinauszugehen, kam dieser Fremde auf ihn zu und sagte, könnte ich bitte dieses Stück spielen? Grob, sagte der Organist, ich lasse das nicht zu, keiner spielt dieser Orgel. Ganz grob, es gibt grobe Menschen in dieser Welt, die sind tatsächlich ungehobelt. Wisst ihr, was eine Hobel ist? Ungehobelte gibt es. Aber dieser Mann ließ nicht locker. Er bat wieder freundlich, dann bat er zum zweiten und dieser grobe Mann, ganz unfreundlich, sagt, gut, dann tu's. Dieser Fremde ging hin, setzte sich an diese Orgel und spielte. Der ganze Raum wurde erfüllt mit Herrlichkeit, mit der schönsten Musik, meisterhaft, fehlerlos, wie ein Traum. Als er fertig war, ging dieser grobe Organist zu ihm und sagte, wer bist du eigentlich? Er sagte, ich bin Felix Mendelssohn. Und dieser Organist, wollte sozusagen den Schöpfer dieses Liedes stoppen zu spielen. So können wir auch in unsere Dummheit und Narrheit den Schöpfer, den Errette stoppen. Wir versuchen, wir mühen uns ab und können das nicht schaffen. Und dann kommt unser Schöpfer. Lass mich das spielen. Nein, geht nicht. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich lebe. 2, nicht ich. Aber Christus lebt in mir, in meinem Fleisch. Nicht die Welt, Christus. Die Elbefelde sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, wenn Christus in uns lebt, spielt er das Stück. Und dann ist das die beste Musik. Er geht in den Vater der Familie. Er geht in die Mutter der Familie. Was gibt es Schöneres als eine göttliche, himmlische Ehe? Und dann geht er in die Kinder und spielt dort. Was gibt es Schöneres als das? Es tat mir immer leid, dass ich nur 6 Kinder hatte. Hab immer gesagt, wäre doch nachts 1 Dutzend. Bis vor einigen Jahren ich plötzlich gemerkt habe, die vermehren sich ja noch. Und heute sind es 1 Dutzend. Und dann die Enkelkinder noch dazu. Die Enkelkinder. Trotz die Kinder sagen, Papa, ich habe immer gedacht, das Problem war das Kindergebären. Fühlte ich traurig für die Mütter. Dass die Kinder gebären. Aber meine Kinder sagen mir, Papa, das ist ja gar nichts. Die Kinder zu erziehen, mit den Kindern zu leben, das ist das Problem. Als ich auf Sisabantuan kam, ich liebte die Schafe und die afrikanischen Schafe. Hab nach ihnen geschaut. Dann kam die Zeit, dass sie lammen sollten. Da ist mir die Lust vergangen. Ich bin keine Hebamme. Schlussendlich hab ich sie alle verkauft. Hatte ich die Nase voll. Das ist eine andere Sache. Und ich habe denn nun gedacht bei den Kindern, ich sagte, ja Kinder, ich wünsche, dass ihr alle viele Kinder haben werdet. Es tut mir nur leid um die Geburten. Sie sagen, Papa, was sagst du? Das ist Nebensache, das ist nichts. Aber die Kinder zu erziehen, das ist das Problem. Sag, dabei muss man schwitzen, da muss man wachen. Und eine Tochter war mit ihrem Mann weg, um ihren Eltern zu helfen. Kam sie zurück, den Tag, vor dem ich abflog, sagten sie, Papa, wir nehmen dich zum Flughafen morgen. Unser Ältester ist was, 5? 4? 4 Jahre alt. Und der muss zum Zahnarzt. 2 Zähne müssen gefüllt werden. Wir nehmen dich zum Flughafen und dann fahren wir gleich weg, wenn du durchgehst, zum Zahnarzt. Gut. Der Dan war denn mit mir. Sagt Dan, es ist wunderbar, zum Zahnarzt zu gehen. Das ist was Schönes. Alle 6 Monate gehe ich dahin. Dann sitzt du auf den gemütlichen Stuhl. Der Zahnarzt kommt. Ei, ich liebe das. Und habe ihm das schönste Bild gemalt. Ich sage, du kannst dich freuen, dass du zum Zahnarzt gehst. Das ist was Herrliches. Gut, sie sind dann gleich zum Zahnarzt. Er hat ein weiches Herz. Fast wie ein Mädchen. Er weint schnell. Trotzdem einige Mädchen nicht schnell weinen. Aber man sagt nur so. Und als ich hier ankam, habe ich angerufen, wie hat denn mein Enkel das überstanden? Papa, er hat sich auf den Stuhl gesetzt, ganz ruhig, Mund zugemacht und ihn nicht wieder geöffnet. Sie haben alles versucht, Aber dieser Sanftmütige hat einfach ruhig seinen Mund zugehalten. Hat ihn nicht wieder geöffnet. Ich sage, wo ist er? Ich will mit ihm sprechen. Ich sage, Dan, warst du beim Zahnarzt? Ja. Hast du den Mund geöffnet? Kein Wort. Ich sage, du hast das Beste verpasst. Wenn ich wieder zum Zahnarzt gehe, nehme ich dich mit, Junge. Du sollst mal sehen, wie schön das ist, wenn der Zahnarzt in meinem Mund beschäftigt ist. Er hat einfach seinen Mund zugehalten. Dann hat der Zahnarzt gesagt, lasst ihn, Liebe. Er muss lieber eingeschläfert werden. Sonst hat er schlechte Alpenträume davon. Albträume. Ja, Kinder zu erziehen ist eine andere Sache. Aber ich habe hier einige Erziehungsgrundsätze. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, tut er es. Wenn Jesus in dir ist, schafft er es. Wenn der Mendelssohn, wenn du auch nicht das spielen kannst, aber Mendelssohn kann und Jesus Christus kann, und wenn er in dir ist, wird er schaffen. Ich gebe zu, du allein ohne ihn wirst es nicht schaffen. Aber wenn er da ist, klingt die beste Musik in der Familie. Kinder, Eltern, Eltern, Kinder, Frau, Mann, Mann, Frau. Da ist kein Schreien, da ist kein Schimpfen, da ist nicht viel Mundwerk. Himmlische Harmonie. Die schönste Musik. Das Beste, das trifft irgendein Volk in der Welt. Die sagen, solche Ehe möchten wir haben. Da waren einige Franzosen, ungläubige Franzosen bei uns in Südafrika. Die sagten, Erlo, wir sind bereit, Tausende zu bezahlen, um unsere Frauen nach Sisabantu zu schicken. Dass sie nur sehen, wie eure Frauen mit euch sind, wie sie euch bedienen. Dass sie nur sehen, wie es in eurer Ehe aussieht. Ihr lieben Franzosen, ich weiß nicht, wie ihr Frauen seid gegenüber ihren Männern. Aber diese Männer sagten, wir würden gerne den Ticket unserer Frau bezahlen und noch Tausende darüber, dass sie doch diese sehen könnten. Solch ein Familienleben. Und dann obendrauf noch die Kinder. Seligkeit. Das ist die beste Musik, die Jesus spielt, der Mendelssohn, der Gottessohn selber, in unserem Fleisch, in unserer Familie. Und wenn Jesus in dir ist, dann können diese Erziehungsgrundsätze auch in dir sein. Lieber Vater, sei, was deine Kinder einmal werden sollen. So musst du sein, wie deine Kinder werden sollen. Tue, was die Kinder tun sollen. Unterlasse, was die Kinder unterlassen sollen. Lebe den Kindern vor. Nicht nur, wenn sie dich sehen, und Türen. Fehlt es bei den Kindern, so untersuche dein Sein, dein Tun, dein Lassen, deinen Willen, weil das überträgt sich. Findest du bei dir Fehler, Sünden, so lege diese zuerst ab. Alsdann suche deine Kinder zum Ablegen der bösen Dinge zu veranlassen. Wenn du dich täglich vom Herrn ziehen lässt, so lassen sich deine Kinder auch besser von dir ziehen. Je gehorsamer du gegen den Herrn bist, desto gehorsamer pflegen die Kinder gegen dich zu sein. Und dann unten habe ich noch geschrieben, du kannst nicht erwarten, dass deine Kinder gehorchen, wenn du nicht gehorsam gelernt hast. Hörst du, lieber Mann? Und wenn du deine Frau zurechthelfen willst, tu es in der Abwesenheit deiner Kinder. Entblöße dich nicht vor deinen Kindern. Geh mit der Mutter ins Kämmerlein, setzt euch nieder, vor dem du beginnst, bete, nimm die Bibel zur Hand und rede mit ihr, wie ein weiser Mann das macht. Und sie wird in ihrem Herzen zu deinen Füßen fallen und dich ehren und Gott danken für solch einen Mann. Und dann, ihr Kinder, ihr Jugendlichen, wenn Jesus in eurem Herzen ist, dann werdet ihr nicht zanken, dann werdet ihr euch nicht gegenseitig schelten. Einer wird den anderen höher achten als sich selbst. Und das Verhältnis zu euren Eltern wird auch gut sein. Ihr müsst das wissen, wenn ihr noch Teenager seid und jung, dann seid ihr noch nicht reif. Ihr wisst so wenig. Vielleicht seid ihr nur 15 Jahre alt, 20 Jahre, 30, nur 30 Jahre. Es tut mir immer leid, wenn ich mit meinen Kindern rede, rede ich von Sachen, die 60 Jahre, 50 Jahre in der Vergangenheit geschehen sind und meine, sie wissen das. Dann sagen sie, Papa, worüber redest du? Ach Kind, ihr wart ja noch nicht geboren. Ihr wart noch in Amerika, noch nicht mal unterwegs. Viele Sachen, die eure Eltern euch sagen, werdet ihr nicht verstehen. Aber nehmt es an. Wenn es nicht Sünden sind, wenn sie sagen, geh und stehl ein Huhn, tue dieses, es ist herzzerbrechend, das Herz zerreißt, wenn du unter Menschen bist und du sagst, ihre Vater und Mutter und die Kinder, die schreien, was? Unseren Vater irren. Natürlich, man hat nicht gewusst, dass der Zustand so ist. Sieht schlimm aus in der Welt. Schlimm, 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 die Töchter, die schreien. Und leiden zeitlebens können es nicht vergessen, was die Väter zu ihnen getan haben. Durch die Blume. Nun, ihr Kinder, wenn ihr 12 Jahre alt seid, hat mich gefreut, ich habe dies diese Tage hier bekommen von meinem Bruder oder seiner Frau, ich weiß nicht, eine von beiden. Ich glaube, unsere Mutter hat uns dieses vor vielen Jahren gesagt. Hab's behalten, aber wusste nicht ganz genau mit den Jahren. Im Alter von 12 Jahren sagt das Kind, mein Vater ist ein kluger Mann. Er weiß alles. Im Alter von 15 Jahren, mein Vater ist doch nicht so klug, wie ich dachte. Er weiß manches nicht. Im Alter von 20 Jahren, mein Vater weiß doch eigentlich sehr wenig. Wir lernen heutzutage weit mehr, als was unser Vater weiß. Im Alter von 25 Jahren, es ist wirklich traurig, wie rückständig mein Vater ist. Er steht gar nicht auf der Höhe der Zeit. Im Alter von 40 Jahren, mein Vater ist doch ein ganz gescheiter Mann und hat in vielen Stücken sehr rechte und richtige Anschauungen. Er hat auch mehr gelernt, als ich dachte. Und trifft manchmal den Nagel auf den Kopf. Im Alter von 45 Jahren, mein Vater ist wirklich ein verständiger Mann. Ich bewundere ihn. Er hat sich nicht von jedem Wind der Zeit beeinflussen lassen. Und so nimmt denn allmählich der Verstand zu in deinem Leben, lieber junge Mann und junges Mädchen. Ich höre damit auf. Gott weiß, was er sagt, ehre deinen Vater, auf dass dir es gut gehe und du lange lebst auf Erden. Wenn du es auch nicht verstehst, er ist dein Vater. Und der Tag wird kommen, wo du sagen wirst, mein Vater war doch ein verständiger Mann. Und wenn der Herr Jesus in deinem Herzen wohnt und dort thront und dich erfüllen kann mit seinem Geist, dann ist die Familie das Schönste, schönstes Stück Musik, die es gibt. Wunderbar. Zu beneiden, zu begehren. Und dann wird die Welt sagen, ach, könnten wir doch auch so glücklich sein. Mit Geld kann man es nicht kaufen. Könnt ihr euch noch vieles sagen. Weiß aber nicht, ob ich noch mal zu euch reden werde in diesen Tagen. Ihr habt gehört, heute Abend keine Aber-Wenn-der Seelsorge sind und sie fühlen, sie sind noch stark genug, können sie es, solange sie nicht beim nächsten Dienst in der Versammlung einschlafen. Morgen wollen wir den Tag dafür widmen, dass jede die Gelegenheit bekommt, sein Leben zu bereinigen. Du aus deiner eigenen Kraft kannst nicht schaffen. Aber wenn Jesus in dir ist, dann schafft er es. Aber wenn er in dir ist und du gehst mit der Welt weiter, dann fliegt er aus dir heraus. Es wird sein wie so bei den Simson, als die untreue Freundin ihn sagte: Simson, der Feind ist hier über dich. Da sagte ich: Steh auf und erschlage ihn. Und er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Das Ende vom Lied ist, da hat seine zwei Augen verloren. Und war im Gefängnis und ist im Gefängnis gestorben. Willst du auch so sterben? Dankeschön.